Einen Tag bevor wir regelmäßig jede Woche unseren Podcast aufzeichnen, war der offizielle Tag des Podcasts. Dieser wurde, also internationaler Tag, 2013, ja, ins Leben gerufen von Steve Lee, Gründer von Modern Life Network. Und warum hat er das gemacht? Um mehr Aufmerksamkeit für das großartige Unterhaltungs- und Bildungsmedium zu geben. Ob wir das sind, Christoph?
Und jetzt kommen wir.
Weiß ich nicht, genau.
Apropos unbekannter Mann, habe ich gleich noch was für dich.
Okay. Endzone, der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk, Folge 83. Jetzt muss ich im Kopf gerade schnell plus eins rechnen, ganz ja, schwierig.
Schwierig.
Und wenn wir es gerade schon bei hatten, erstmal grüß dich Gott, lieber Flo Hauser, mein Name ist Christoph Stadler.
Servus.
Unbekannte Namen. Ich habe mich, glaube ich, vielleicht blamiert. Sonntag, Sunday Night Football. Wer zum Teufel ist Bad Bunny?
Ach ja, Bad Bunny, mein Lieber. Ja, die Super Bowl Halftime Show zu Super Bowl 60 im Levi's Stadium. Ein puerto-ricanischer, überragender Musiker, der, ich sag jetzt mal, die letzten 3 Jahre unfassbar durch die Decke gegangen ist in den USA, in den Staaten drüben.
Ja, das ist so, gar nichts.
So Reggaeton-Musik, so eine Mischung. Ich kann es gar nicht, also so eine Mischung irgendwie.
Doch, schon, ich habe jetzt reingehört, Hip-Hop sowas ist es schon, ja, genau.
Ja, genau. Auch ein bisschen Hip-Hop-mäßig dabei, aber nicht pur. Ich finde die Musik mega cool und ich kannte ihn, bevor er mal ein Jahr lang bei der WWE als Gastauftritt so mit dabei war, kannte ich ihn vorher auch nicht. Da war er Tag-Team-Kollege von Damian Priest, ein Name, der dir auch nicht sagen wird.
Den kenne ich auch nicht, genau. Der dritte Name heute schon, den ich kenne, hervorragend.
Ja. Nee, genau. Also ich freue mich darauf. Das ist mal was komplett anderes tatsächlich. Ich finde die Musik ganz geil. Und eben, wenn man das bei WWE mal gesehen hat, der kam auch immer mit seiner eigenen Musik raus, welche Reaktion im Publikum war, dann glaube ich, dass das im Stadion schon echt richtig fett werden kann. Also wird eine gute Party, glaube ich.
Also erstmal sorry für meine absolute Unwissenheit. Ich habe den Namen echt noch nie gehört. Ich dachte schon, jetzt machen sie einen Porno zur Halftime-Show in San Francisco. Okay, muss auch man das Idee machen? Ja. Ich kannte ihn wirklich nicht. Mir ist er jetzt dann bei der Recherche, bin ich drauf gekommen, der war bei, wie heißt denn, bei Adam Sandler.
Ja.
Happy Gilmore 2,
der Caddy. Ja. Ja,
wusste ich genau. Tatsächlich nicht, deswegen, sorry, ich bin alter Sack, da bin ich wohl raus. Deswegen, es war gar nicht wertend gemeint, die Musik. Ich bin auch gespannt, wie das ankommt. Du bist im Süden des Landes oder in dem Fall eher dann im Südwesten Richtung Lateinamerika. Ist vielleicht auch gar nicht so dumm, was die Wahl betrifft. Aber ist mal eine andere Herangehensweise, weil man sonst natürlich immer diese Mainstream-Mucke eigentlich hat, sind wir ganz ehrlich. Ja. Das kann man auch gut oder schlecht finden, das will ich auch gar nicht werten. Aber es ist tatsächlich mal eine Abkehr davon. Spannend.
So sieht's aus. Also ich freue mich da sehr drauf. Wird cool werden, denke ich, dann von Bad Bunny. Was machen wir heute? Zuerst mal natürlich auch gerne eure Meinung zu Bad Bunny, weil Halftime-Show ist, glaube ich, immer das, was am meisten diskutiert wird. Dann natürlich auch zum Super Bowl, wenn es dann soweit ist, aber gerne auch jetzt schon. Also gerne her mit Kommentaren, abonniert uns, bewertet uns auch gerne. Was machen wir heute? Das erste Viertel der NFL-Saison ist gespielt, Christoph. Und wir haben uns gedacht, wir machen so ein kleines Zwischenfazit, kann man, glaube ich, so betiteln, oder?
Ja, genau, weil man macht ja gerne so nach Woche 1, Woche 2 die Overreactions. Das sind dann wirklich Überreaktionen. Jetzt haben wir uns gedacht, komm, vier Spiele, da ist vielleicht eine Base jetzt da. Da ist was, wo man was zu sagen kann, wo man fundierter was zu sagen kann. Deswegen sagen wir jetzt nach 4 Wochen, nehmen wir ein paar Punkte raus. Was hat uns positiv, überrascht will ich gar nicht sagen. Was sind positive Punkte, was sind negative Punkte?
Eindrücke.
Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Eindrücke, sehr schönes Wort. Gibt es natürlich wahnsinnig viele. Wir haben uns dann auf ein paar eingebremst. Deswegen würde ich fast sagen, fangen wir mit den positiven Sachen an. Und eigentlich klar, dass wir da über die Colts reden müssen. Die lassen wir jetzt aber weg, weil wir die schon ein paar Mal angesprochen haben.
Das stimmt,
sonst wird es auch so ein bisschen langweilig. Natürlich gehören die Colts zu den positiven Erscheinungen. Flo, willst du anfangen? Such dir eins aus, eine positive Erscheinung, positiver Eindruck.
Kann ich gerne machen, ja. Und um das nochmal zu unterstreichen, es ist tatsächlich gerade beim Positiven, finde ich, schwer, weil wir alle lieben diese Liga, wir haben da richtig Bock drauf. Und ich habe, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Gedanken gehabt. Und bin jetzt aber dabei geblieben, im Vergleich auch zur letzten Saison. Und das ist
bitte
dann
sag jetzt
auch
einen Namen, den ich kenne. Nicht
relativ,
nicht Bad Bunny und nicht den Wrestler, den ich nicht kenne.
Relativ klar, dass Seth Rollins, den hast du schon mal gehört, den Namen. Spaß beiseite. Also die Jacksonville Jaguars sind für mich ein sehr, sehr positiver Eindruck in dieser Saison nach 4 gespielten Spielen. Warum? Weil sie letztes Jahr einfach nicht gut waren. Das ist schon mal das Erste. Das ist dann natürlich immer ein positiver Eindruck, der hängen bleibt. Aber vor allen Dingen die Defense. Ich habe es nochmal versucht nachzuverfolgen. Auf jeden Fall war es so, dass es letztes Jahr sehr lange gedauert hat, bis sie die erste Interception gehabt haben, die Jaguars Defense. Und dieses Jahr führen sie die Liga in der Turnover-Differenz als auch mit den Turnover generell an, also 9 Stück, 7 Interceptions, 9 Interceptions. Und das ist schon nach 4 Wochen bockstark. Und wenn man das mal vergleicht, dass sich natürlich ein bisschen was getan hat, aber einfach wie die das spielen, das Scheme der Jaguars Defense gegen den Pass im Allgemeinen, Lauf lasse ich jetzt mal so ein bisschen raus, hat mich das unfassbar positiv beeindruckt, dass die jede Woche 2 Interceptions fangen. Und da ist ja auch nicht so, dass da nur blinde Quarterbacks ihnen gegenüber standen. Also das hat mich schon tief beeindruckt tatsächlich.
Das stimmt, gut, dass du es nochmal sagst. Wobei man sagen muss, sie haben jetzt 3-1-Record, die Siege gegen Carolina, keine geile Offense, Houston, definitiv keine geile Offense, San Francisco, kam Purdy jetzt zurück, wo man sagt, fit sah nicht aus, gegen die Bengals, da haben sie dann 31 Punkte kassiert. Und trotzdem musst du auch gegen solche Teams das erstmal hinbekommen. 13 Takeaways insgesamt, du hast gesagt, 9 Interceptions davon, ich habe es mal hochgerechnet, das wären am Ende der Saison, die Pace werden sie nicht halten können, 38 Interceptions. Das wird so nicht passieren. Wäre aber trotzdem weit weg vom Rekord. Das hatten die San Diego Chargers mal 1961 mit 49 Interceptions.
Ja,
das war vor unserer Zeit. Keine Ahnung, wie man noch das schaffen
kann. Noch eine Woche weniger Spielzeit übrigens.
Das müssen wir auch noch mit einrechnen. Wahrscheinlich waren es da 3 Wochen weniger, 61. Ja. Da bin ich jetzt nicht so firm, wie es damals aussah. Ja, die Defense schaut insgesamt gut aus. Die Secondary, die wir ja durchaus kritisiert haben letztes, also nicht nur wir, sondern eigentlich alle, dass da nicht viel zusammenging. Auch an der Line. Josh Heinz-Allen schaut wieder aus wie Josh Heinz-Allen. Der hat die 7. höchste Pressure Rate, der hatte schon Down Year und wenn der gut spielt, spielt diese Line insgesamt besser, das ist auch der Fall. Deswegen die Defensive, ja, macht einen richtig guten Eindruck. Du stehst 3-1 mit neuem Head Coach. Ich finde auch die Offensive tatsächlich schon richtig gut mit so Liam Cohen Elementen. Auch das hat man, glaube ich, mal zu Saisonbeginn, da war es vielleicht noch eine Overreaction angesprochen. Run Game funktioniert auf einmal unter Liam Cohen, der macht einfach dasselbe, was er bei den Bucks gemacht hat, jetzt bei den Jaguars, von einem der schlechtesten Lauf-Offenses zu einer der besten Lauf-Offenses, die 4. meisten Rushing Yards, 144,0 im Schnitt. Letztes Jahr waren es 43 Rushing Yards weniger pro Spiel.
Ja, das ist schon,
ziemlicher Umschwung.
Also eigentlich könnte ich meinen Take zu Jaguars generell machen, da hast du vollkommen recht. Ich habe so noch ein bisschen ausgeklammert in meinem Kopf, auch bei der Offense alles auch positiv beeindruckt, außer Trevor, wobei man jetzt sagen muss, letzte Woche zumindest mal erstmals kein Giveaway gehabt. Also das muss man auch dazu sagen, also kein Turnover gehabt.
Aber ich gehe damit, Trevor Lawrence, so langsam verliere auch ich meinen Glauben und ich war eher positiver bei ihm, dass jetzt irgendwann der Kickstart kommt. Langsam muss ich echt sagen.
Deswegen auch das Laufspiel so wichtig und so gut, dass die da auch Explosive Runs dabei haben und so. Also diese Jaguars insgesamt gefallen mir sehr, sehr gut. Muss man mal schauen, die spielen diese Woche gegen die Chiefs. Das wird natürlich nicht leicht, weil auch die Chiefs-Defense auf einem tatsächlich ähnlichen Niveau unterwegs ist wie die Jaguars. Zumindest was die Passverteidigung, auch die Pressure-Rate und sowas angeht. Da bin ich dann gespannt, was diese Offense macht. Aber Etienne und Co., also auch da richtig, richtig gut. Und das habe ich ehrlicherweise so nicht erwartet. Wobei vor allen Dingen du ja letzte Saison schon gesagt hast, dass diese Defense von den Zusammensetzungen der einzelnen Spieler ja auch schon Top 15 wäre. Und jetzt hat es halt ein bisschen gebraucht, neuer Head Coach. Das Potenzial war immer da, es schlummerte und jetzt haben sie es rausgeholt, auch wenn es noch nicht die Top-Top-Gegner waren. Das ist jetzt diese Woche dann in Woche 5 natürlich der erste richtige Gradmesser, weil die Bengals können ja auch in der Situation, wo Cincinnati ist, ein bisschen ausklammern.
Ja, da würde ich total mitgehen. Vor allem auch die O-Line macht meines Erachtens einen guten Eindruck, besser als gedacht.
Ja.
Es sind dann nur 4 Spiele, dann sind es doch nur 4 Spiele. Trotzdem ist der Eindruck sehr, sehr positiv. Ja, und gegen die Chiefs, das ist Monday Night Football, Montag auf Dienstag 2:15, ist ein Gradmesser. Wenn sie das auch gewinnen, dann redet man nicht mehr nur von so einer Overreaction oder nur von 5 Spielen.
Absolut.
Chiefs sahen jetzt mit Worthy wieder deutlich besser aus, explosiver sahen sie aus, das ist dann auch ein Test für die Secondary. Freue mich drauf, ist überraschend gutes Matchup, glaube ich, oder? Hätten wir nicht alle vor der Saison mitgerechnet, Woche 5.
Nein.
Jaguars Chiefs, oh ja, das könnte interessant werden.
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Welchen positiven Eindruck hast du denn? Welches Team, welcher Typ, welcher Name?
Ich gehe jetzt tatsächlich auf ein Top-Team, weil du hast vollkommen recht, eigentlich bei positiven Eindrücken geht man eher bei schlechten Teams, wenn sie besser sind, liegt auf der Hand. Aber es ist ein Top-Team, das scheinbar, zumindest offensiv gesehen, weiter ein Top-Team bleibt, die Detroit Lions. Das war so eine klassische Overreaction nach Woche 1, als sie gegen die Packers nichts hinbekommen haben, wirklich nichts hinbekommen haben, ist auch Teil der Realität, aber danach, sind wir ganz ehrlich, ich habe keine Angst um diese Offense. Neuer Offensive Coordinator scheint so fortzuführen, die schaut explosiv aus, die schaut kreativ aus, haben jetzt 34,3 Punkte pro Spiel, damit wären sie aktuell besser als letzte Saison.
Ja.
Gegen Green Bay, ich habe es mal rausgeschrieben, damit ich keinen Fehler mache. 246 Total Yards ist jetzt für Detroit schon eher wenig, davon nur eben 46 Rushing Yards. Das war das, was so ein bisschen rausgestochen ist. Sie hatten keine Chance am Boden. So, und jetzt danach im Schnitt nochmal 246 Total Yards und 46 Rushing Yards. Jetzt in den anderen drei Spielen über 400 Total Yards und 170 Rushing Yards im Spiel.
Ja, das ist irre. Ja.
Also, back in business, würde ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen wieder genauso wie dieses Doppelköpfige, ne, was wir da immer sagen mit Gibson Montgomery, genau das wieder gekommen. Auch da finde ich ein bisschen was verändert, vor allen Dingen in den Red Zone Drives, die Lions, dass auch Gibbs viel mehr Red Zone Drives auch nochmal bekommen hat, von kurzer Distanz, also mehr, nicht nur in der Red Zone, sondern auch über im ganzen Feld, auch mal immer so Second and Short, Third and Short, Yardage, was eigentlich immer Montgomery Turf war. Und was ich halt so krass beeindruckend finde ist, und das habe ich ja schon immer, auch letztes Jahr gesagt, weil da war die Offense ja auch brutal gut, sie haben so ein Yards per Play immer so im Schnitt zwischen 5,5 bis 7. So, das ist völlig okay, das ist gut. Aber wenn man das aber mit mal ein paar anderen Teams vergleicht oder auch einzelne Quarterbacks vergleicht, die in den Top-Regionen unterwegs sind, die haben sie immer so 8 bis 9,5, stellenweise sogar mal 10. In einzelnen Spielen über eine ganze Saison natürlich sehr, sehr schwer zu halten, keine Frage. Mich beeindruckt das aber, weil man da einfach erkennen kann, wie gut sie diese Entscheidungen treffen und wie gut es mit dem neuen Offensive Coordinator ohne Ben Johnson auch weiterhin läuft. Weil ein Amon-Ra St. Brown seit 2 Jahren immer der Receiver mit den meisten Receptions bei Third Downs zum First Down.
Hat jetzt auch schon wieder 6 Touchdowns, ist, oder?
Hat ein Spiel auch schon 3 Touchdowns gemacht. Da siehst du einfach, dass das einfach super verteilt ist. Und ich glaube, da kann ich es dann noch kurz machen. Brauchen wir gar keine mehr, also meiner Meinung nach, keine großartigen Statistiken machen. Das ist brutal stark. Und da hat man wieder das Gefühl, wer soll die aufhalten? Weil das ist wirklich... sie filetieren die Gegner mit gar nicht so übertrieben krassen Zahlen und individuell von den Spielern sind es aber krasse Zahlen und fügst du die zusammen, ist es in einem Spiel halt überragend und das ist das Coole bei der Lions Offense.
Wer soll sie aufhalten? Warte mal, gegen wen spielen sie? Bengals.
Ja.
Die werden es nicht sein.
Bengals, ja, die habe ich später noch, sagen wir mal nicht zu viel
dazu. Sind sie nicht die letzten 2 Wochen gegen Minnesota und Denver 13 Explosive Plays zugelassen, davon 11 Explosive Runs. Und jetzt kommen diese Lions. Viel Spaß, Gibbs und Montgomery. Also Fantasy, die beiden würde ich auf jeden Fall aufstellen und eigentlich auch alle anderen, die ein Lions-Trikot tragen. Aber noch ganz spannend bei Detroit, die nächsten Gegner, eben Cincinnati, das wird ein Sieg sein. Dann in Kansas gegen die Bucks am Bye-Week, dann gegen Minnesota, in Washington, in Philadelphia. Dann wissen wir schon danach, wie gut sie sind, wie gut die Offense auch tatsächlich ist, ob das dann auch konstant gut ist. Jetzt waren es 3 richtig gute Spiele. Und ich bin positiv gestimmt, dass da kein großer Abfall ist, dass es vielleicht sogar eher bestes oder gleiches Niveau ist. War ja eh schon hoch.
Ja.
Aber nach dem Stretch wissen wir dann wirklich, sind die Lions weiterhin einfach ein absolutes Top-Team oder ordnen sich so im oberen Mittelfeld ein, was immer noch heißt, dass sie um den Titel mitspielen, aber nicht in der vermutlich Eagles-Range sind.
Ja. Ja, das wird, also gilt's zu beobachten. Und man muss dazu sagen, auch wenn jetzt hier dein Take über die Offense ist, in der Defense haben sie mal wieder so ein bisschen was mit Verletzungen zu tun in der Secondary.
Guter Punkt.
Da ist Terrence Arnold jetzt an der Schulter verletzt. Da ist noch nicht ganz klar zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie lange der jetzt ausfallen wird oder was da passiert. Aber Cornerback-Kollege DJ Reed wird sehr wahrscheinlich auf die Injury-Reserve-Liste gehen. Also 2 Ausfälle da in der Secondary wieder. Das ist aber bei vielen so.
Ja, ein Hamstring, Oberschenkelverletzung bei DJ Reed. Dann mach du da mal weiter. Was ist dir noch positiv aufgefallen?
Ja, mir ist noch positiv aufgefallen. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich da jetzt über den Kampfgeist und die mentale Stärke der Dallas Cowboys sprechen soll. Fernab von allen Statistiken, das wollte ich an der Stelle nur nochmal sagen. Chapeau. Coole Saison irgendwie, auch wenn der Rekord natürlich, ne? Wollen wir nicht drüber reden. Deswegen Fernab von den Statistiken, das wollte ich nur mal so mitgeben. Aber mein positiver Eindruck ist, und auch da verbessert zum letzten Jahr gerade im Passing Game, Justin Herbert. Ich kann es kurz machen, liebe Leute, schreibt mir gerne, ballert mich zu. Ich habe kein Team, ich bin kein Fan von einem einzelnen Team, aber Justin Herbert liebe ich einfach. Justin Herbert ist einfach, ich habe es letzte Saison gesagt, ich habe mit ihm mitgelitten, mit seinem nicht einsetzenden Arm, ja, wo sie gelaufen sind. Wir haben es letzte Woche thematisiert, vor Woche 4. Er hat allein in den ersten 3 Wochen diese Saison im Vergleich zur letzten Saison alles verdoppelt. Passing Yards pro Attempt, Passing Yards insgesamt. Das waren in den ersten 3 Wochen letztes Jahr noch um die 150 bis 170. Jetzt waren es fast jedes Mal 300 oder sogar mehr. Er hat jetzt seine erste Interception geworfen im letzten Spiel und sie haben auch ihre erste Niederlage kassiert. Nichtsdestotrotz finde ich diese Offense mit dem Dude, wie man bei Russell Wilson sagen würde, wenn man den kochen lässt, einfach überragend. Und mir gefällt es einfach, weil er, man hat das Gefühl, auch unter Druck, auch da hat er jetzt seine Interception geworfen, aber er wird auch sehr oft under pressure gesetzt. Trotzdem kriegt er da sehr, sehr viele Passing Yards hin, fast 300. 7,7 Passing Yards pro Attempt. Mir taugt das alles. Das ist alles mehr als letztes Jahr. Und ich möchte einfach, dass Justin Herbert weiter in dem Passing Game so spielt. Und alleine dieser Touchdown letzte Woche auf Johnston in diesem engen Fenster an der Schnur gezogen durch zwei Verteidiger hindurch. Für alle, die uns sehen können, ich habe es mal nachgemimt. Das finde ich total Nonsens. Sieht nicht annähernd so aus, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, gefällt mir. Mein positiver Eindruck, Justin Herbert.
Kleines Problem sehe ich, das hat aber gar nichts mit Herbert zu tun. Jetzt hat sich Joe Alt auch noch verletzt.
Ja.
Also es gab schon.
Das ist tatsächlich ein Problem, ja.
Left Tackle Rashawn Slater, Saisonbeginn raus. Da habe ich sie dann so ein bisschen abgestuft, nachdem sie bei mir eigentlich noch in meiner Preview als Division-Sieger waren. Hat sich Slater verletzt, sofort weg vom Division-Platz 1. Jetzt Joe Alt, der von rechts auf links gewechselt ist, hat sich auch verletzt.
Ja.
Und High Ankle Sprain, also eine Knöchelverletzung, und das kann richtig wehtun, wenn der auch länger fehlt.
Becton war letzte Woche auch schon raus. Der wird aber wohl zurückkommen nach Concussion.
Ja. Aber Austin Deculus kam dann rein ins Spiel. Der hat in der Zeit, in der er gespielt hat, 6 Pressures und 3 Hits zugelassen. Oh.
Ja.
Alarm.
Hat man auch gemerkt, ja. Definitiv.
Deswegen Herbert nicht mit seinem besten Spiel in dieser Saison, aber das wird auch, das hat jeder Quarterback. Ich komme später noch zu Lamar Jackson. Oh, jetzt habe ich schon angesprochen, wer dann wohl später noch kommen wird. Die Niederlage war insgesamt enttäuschend gegen die Giants. Da macht Hemp mal ein richtig gutes Spiel, der Running Back, der hatte 128 Rushing Yards, aber sie verlieren das Turnover-Battle und, da muss ich echt nochmal nachschauen, 14 Strafen für 107 Yards. Herzlichen Glückwunsch, dann kannst du kein Spiel gewinnen.
Absolut, ja, absolut.
Spielen jetzt gegen die Commanders, mal schauen, ob dann Jaden Daniels da wieder mit dabei ist oder Terry McLaurin, wenn wir aufnehmen, gibt's auch noch nichts Neues zu. Aber selbst ohne die Commanders waren gegen die Falcons zumindest kompetitiv. Klar, mit Daniels sind sie besser. Aber auch da Chargers, mal schauen, ob sie das Niveau jetzt halten, das sie in den ersten 3 Wochen gezeigt haben. Weil das in Woche 4 jetzt gegen die Giants mit dem Quarterback. Gut, ist wurscht, ob Wilson oder Dart als Quarterback, ehrlich gesagt. Aber hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite vielleicht auch das beste Spiel der Giants-Defense bis hierhin.
Definitiv, ja. Und ich bin da wirklich gespannt, wie es dann da weitergeht, weil man muss schon, man muss schon sagen, also jetzt ist hier mein Akku-Gerät gerade weggegangen, sorry, liebe Leute. Justin Herbert ist in den Statistiken in den Top 8 dieses Jahr, ja. Und er wird, ich habe es ja den Pressure gerade angesprochen, die Commanders Defense pressured auch gerne und die Offensive Line, damit wird es jetzt nun mal einhergehen, was die machen und wie das weitergeht. Was ich aber interessant finde, und deswegen finde ich das auch einen positiven Eindruck, weil man ja letzte Saison, du erinnerst dich, Herbert eingesetzt hat, wenn sie einen Big Play gebraucht haben im Arm. Jetzt hat er 65% seiner Würfe sind unter 10 Air Yards. Das ist der zweithöchste Wert.
So, er spielt als Quarterback.
Und das gefällt mir. Sie nutzen den Arm, diese Arm-Power, die der hat, nicht für diese explosiven Plays, nicht für Big Plays, sondern sie setzen ihn ein, dass er machen kann, er entscheiden kann. Und da ist es dann egal, ob Joe Alt auf dem Platz ist oder nicht. Klar muss er da einen schnelleren Release an den Tag legen. Das hat man jetzt gesehen. Das wird auch gegen die Commanders so sein. Aber mir gefällt das einfach wirklich sehr, wie der da das Ganze managt. Das macht es ja ganz immer so, schwächt das Ganze so ein bisschen ab, dieses Managen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wirklich tipptopp.
Nee, du hast einen Top 5 Quarterback und lässt ihn jetzt Quarterback spielen. Das ist ehrlich gesagt nie verkehrt. Ich verstehe es irgendwo, dass du im letzten Jahr dich noch so ein bisschen dran gewöhnst, was da alles so los ist. Fokus eben aufs Laufspiel, das ging ja dann aber im Laufe der Saison auch relativ schnell bergab und jetzt wirkt das alles viel, viel runder und wenn Hampton jetzt nämlich als Running Back noch funktioniert, nach dem bitteren Ausfall von Najee Harris, ja, warum bei den Chargers, glaube ich, jetzt auch keine Bedenken haben, dass da nicht Richtung Playoffs geht. Ja. Ich hatte es ja hoch, da war nur diese Left-Tackle-Position, jetzt wurde es nicht besser mit der Left-Tackle-Position und trotzdem war der Eindruck insgesamt schon sehr, sehr positiv.
Ja, man muss schon sagen, eigentlich seit Woche 1 ist die Offensive Line ja ein Thema. Du hast es ja nochmal kurz zusammengefasst, deswegen. Und dafür ist es tatsächlich dann völlig, völlig gut. Team, was du noch hast oder Thema, positiver Eindruck, dein zweiter Take?
Und zwar gehe ich auf die Jungspunde, die Spaß machen bei den Cleveland Browns. Das hast du vorhin gesagt, du hast kein Lieblingsteam. Du hast kein Lieblingsteam, aber durchaus Sympathien für das ein oder andere weirde Team. Und da sind die Cleveland Browns mit dabei.
Mein Fantasy-Team heißt Cleveland Criminals. Also, aber das müssen wir
jetzt nicht weiter ausführen. Das war die letzten 40 Jahre auch kriminell, was da los war in Cleveland. Ja. Aber ehrlich gesagt, diese Rookies, das war so ein bisschen meine Hoffnung vor der Saison. Das wird keine Top-Saison werden. Die werden mit den Playoffs nichts zu tun haben. Die Defensive insgesamt wahrscheinlich besser als vermutet. Aber du hast halt einfach einen Myles Garrett.
Ja.
Vielleicht war es letztes Jahr auch dann zu wenig Ertrag, was die Zahlen anbelangt. Die waren auch letztes Jahr nicht schlecht. Nur der Ertrag an Zahlen hat, wenn man jetzt so drauf schaut, vielleicht noch nicht so gepasst. Ich fange mit der Offense an. Bei den Rookies, bei den Browns. Wir haben Chutkins, Quinshon Chutkins, Running Back 2. Runde, Harold Fannin Jr., Tight End 3. Runde, Dylan Sampson, Running Back 4. Runde. Ich lasse jetzt beide Quarterbacks erstmal noch hinten dran mit Gabriel und Sanders.
Gut, die haben ja auch noch nicht gespielt.
Vielleicht mit Fannin. Fangen wir mit dem Tight End an. Da hat die Production so ein bisschen nachgelassen. Du hattest sie ja auch, glaube ich, in Woche 1, kann das sein, da Fannin auch mal kurz so als Runner eingesetzt wurde.
Der hatte vor allem auch als Blocker, das war sehr interessant.
In den ersten beiden Spielen waren es 111 Receiving Yards, jetzt in den letzten beiden waren es 49. Ist, glaube ich, eine normale Regression so ein bisschen. Er bekommt weiter Targets, also er ist weiter Teil des Ganzen. Da musste man auch so ein bisschen schauen, hat er überhaupt den Körper für die NFL? Ist das überhaupt einer für NFL-Football? Ja, würde ich schon sagen, ist einer. Der macht Spaß und bin echt gespannt, wie sich die Rolle entwickelt. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Die könnte sich verändern, sondern die Offense könnte sich verändern. Lass uns erstmal auf die beiden Running Backs noch schauen. Ja. Shutkins, der war auch Woche 1 nicht dabei und jetzt Workload konstant gesteigert. Genau das wollte ich sehen. 10 Carries, 18 Carries, jetzt in Detroit waren es 21 Carries. Das war jetzt sein wenig effizientestes Spiel, aber mit 3,9 ist es immer noch völlig in Ordnung. Hat es in den letzten beiden Spielen immer für einen Rushing-Touchdown gesorgt. Wurde als Wide Receiver oder als Receiver auch eingesetzt gegen die Lions häufiger.
Ja. Sehr viel,
Gefällt mir alles, wie sie es machen mit Shutkins vor allem.
Ja, total. Also diese, ich habe es
in Woche 1 gesagt. Dann zurückkommen nach dem Aus.
Ja, ich war ja nach Woche 1 oder auch während Woche 1 total überrascht, wie sie die alle eingesetzt haben. Also das war völlig irre, dass das Laufspiel auch mit, also da war Chalkens ja noch nicht dabei, aber auch diese innovative Offense irgendwie, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, das wird jetzt alles da so hinlaufen bei den Browns und ja, wir schauen mal nächstes Jahr, wen wir dann wiederholen für teures Geld. Ich brauche das gar nicht wiederholen. Ich bin total deiner Meinung, hat mir richtig, richtig gut gefallen und wer für mich rausstreckt, ist und bleibt Fannin, weil der ist so ein bisschen Evan Ingram-Typ vom Körperbau her. Nicht so ein Tight End, wie man sich ein Tight End vorstellt, ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler. Und dadurch ist er super gut einsetzbar und ist dann aber ständig auch als Fullback eingesetzt worden zum Vorblocken und dann eben doch wieder Run-Block antäuschen, Fake, zack und gib ihm für ein paar Yards. Wirklich, wirklich cool. Jetzt brauchst du halt nur noch einen Quarterback, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, komm, wenn du es jetzt schon sagst, bevor wir, also Samson noch ganz kurz, den will ich noch abhandeln, weil noch nicht so viel von ihm zu sehen war. Der wurde mehr jetzt zum Beispiel auch als Receiver eingesetzt. Der hatte zum Beispiel schon 12 Targets, aber auch 11 Catches.
Ja.
Ein Receiving-Touchdown bei den Ravens. Ja, alles gut soweit, brauchen wir jetzt gar nicht so genau ausführen. Aber wenn du es gerade schon ansprichst, Joe Flacco ist wohl, also wenn wir rausnehmen, ist er nicht bestätigt. Was man aber so hört, ist Joe Flacco dann raus für Woche 5 in London, wenn es gegen die Vikings geht. Und es heißt für Dylan Gabriel, time to shine.
Mhm. Ja, haben sie sich noch nicht festgelegt, ne? Am Ende.
Also wenn wir aufnehmen, oder? Noch nicht. Aber was so die Gerüchtelage hergibt, ist es wohl so, dass Dylan Gabriel dann starten soll. Vielleicht, wenn ihr es hört, Donnerstag, ist es vielleicht auch schon offiziell.
Also ich sag mal so, dann wäre der nächste Rookie, ich finde das immer cool, wenn viele Rookies auf dem Platz stehen, aber dann braucht er natürlich die Unterstützung von den beiden Rookie-Runningbacks, Samson und Judkins. Ich hatte ja gedacht nach dieser Woche 1, dass mit Flacco, der ja die Pässe eigentlich ganz gut verteilt und auch ein klassischer Oldschool-Pocket-Passer ist, dass das genau den Jungs guttun wird. Aber das wurde ja von Woche zu Woche irgendwie schwächer, auch für die Wide Receiver Judy Tillman, der sich jetzt ja auch verletzt hat im Übrigen. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das dann eben nicht so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass mit Dylan Gabriel, der ja dann auch dementsprechend ein bisschen agiler ist als Flacco, gut, das sind wahrscheinlich alle Quarterbacks außer Aaron Rodgers aktuell in der Liga, nochmal auch wieder so ein vielleicht ein kleines neues Gesichtlein mit reinbekommt.
Du hattest gerade das Wort old im Mund und alt sah aus. Halleluja, sah der am Wochenende alt aus. Ja. Also da hat eigentlich nur noch gefehlt, wenn er läuft, dass der Rollator bei ihm vorne dran ist oder sowas. Oder
Treppenlift überholt ihn,
Die Gehstütze, also das war ja auch mein Ding am Anfang. Also natürlich ist Flacco nichts für die Zukunft, aber vielleicht bringt er dann so ein bisschen Ruhe bei den ganzen vielen Jungen rein. Aber so brauche ich ihn dann nicht extra. Dann hau einen der Jungen rein, also in dem Fall ist Dylan Gabriel, und lass den sie ausprobieren, ob der NFL-Niveau hat oder nicht. Jetzt in Detroit, Flacco, der war bei fast 52% under pressure. Okay, fair enough. War viel unter Druck, hat die O-Line ihm nicht sehr geholfen, aber hat eben auch 2 Interceptions geworfen. Ich habe mal nachgeschaut, wenn er diese Saison in den 4 Spielen unter Druck war, hat er mit weitem Abstand den schlechtesten Wert nach EPA unter Druck. Da ist er bei minus 61,0. Cam Ward als Vorletzter ist bei nicht mal minus 40.
Ja, krass.
Das ist ein himmelweiter Unterschied. Weiß ich, ob das jetzt dann was mit zu tun hat, dass sie in London sind, weg daheim, dass vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so groß ist, wenn du daheim wärst. Keine Ahnung, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Spielen jetzt im Tottenham Hotspur Stadium. Aber ich glaube, so wie, also ich habe das Spiel geschaut und dachte mir, oh, ich glaube, es ist vorbei für Joe.
Ja, das sah alles hölzern, im Fußball würde man, glaube ich, sagen, hölzern aus, von der Bewegung her. Und ich,
vor zwei Jahren, wo er reinkam, war auch schon alt, aber da sah es irgendwie noch nach einer explosiven Art irgendwie aus. Jetzt sah es wirklich nach einem Rentner aus.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Vor zwei Jahren sah das viel besser aus und ich habe eigentlich gedacht, das wird so weitergehen bei den Browns tatsächlich mit diesem Flecko, aber kann auch mit der Offensive Line zusammenhängen. Die war ja auch ein bisschen gestruggelt oder verletzt. Dann drei Spieler immer mal wieder ausgefallen jetzt über die ersten vier Wochen. Aber ja, deswegen bin ich gespannt auf Dylan Gabriel.
Ja, also wenn er dann wirklich spielt, was die Gerüchtelage aktuelle sagt, wenn wir Mittwochnachmittag aufzeichnen.
Pass auf, der schaut sich dann Snaps mit Sanders wahrscheinlich. Da bin ich.
Mich wird bei den Browns nichts überraschen. Gar nichts.
Gucken wir mal.
Naja. Ja, und dann noch kurz die zwei in der Defensive, weil das finde ich eigentlich das spannendste Thema. Mason Graham, laut PFF, also Defensive Tackle, hat der 7 Pressures, das sind die viertmeisten von allen Rookies und die meisten von dem Interior D-Liner. Mhm. Da ist auch noch ein bisschen Licht und Schatten, aber insgesamt schon sehr viel Licht. Du hast natürlich Miles Garrett an deiner Seite, das schadet nicht. Malik Collins spielt da tatsächlich auch bei den Browns Bären stark. Die Lions ist insgesamt einfach, ja, wie man sich's wieder wünscht, bei denen. Das schaut einfach gut aus, das hat Hand und Fuß. Und Graham da reinkommen, der schaut aus wie ein NFL-Spieler.
Ja, absolut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der hat sich da sehr, sehr gut eingefügt zwischen den anderen Jungs. Und auf den anderen, da bin ich gespannt, was du sagst, weil da habe ich nur vom Gucken zuletzt meinen sehr positiven Eindruck ein bisschen verloren, tatsächlich.
Ehrlich? Reden wir von, willst du ihn aussprechen? Ich weiß, dass dein Lieblingsname ist.
Nee, wen meinst du denn?
Carson Swessinger.
Swessinger, genau.
Ja. Carson Swessinger, der Linebacker, den sie in der zweiten Runde geholt haben und alle gesagt, boah, Linebacker in der zweiten Runde, irgendwo nachvollziehbar, aber ich glaube, da haben sie sich einen genialen Spieler geholt, aber wenn du so einladest, sag mir mal gerne, was dann dein Eindruck ist, bevor ich vielleicht was sage.
Grundsätzlich ein sehr, sehr guter, weil wir haben ja auch drüber geredet vor der Saison, dass er auch so die Plays übermittelt, ne? Der Captain quasi auf der Position ist in der Defense, da hat Stefanski auch gesagt, da wird er ein bisschen Zeit brauchen, aber er macht das gut. Also ich habe grundsätzlich einen guten Eindruck im Tackling, jetzt mal keine Statistiken und auch in der Coverage. Aber letzte Woche ist mir aufgefallen, wenn sie spielen, dass der Linebacker quasi etwas weiter vorne ist und dann zurückdroppt, um mit in die Zone-Coverage zu gehen. Da war er mehrfach spät dran, nur vom Gucken jetzt, liebe Browns-Fans, wenn es überhaupt welche gibt bei uns im Podcast.
Mach deine Selbstgespräche gerne weiter.
Liebe Browns-Fans, nur vom Gucken, in der Zone-Coverage häufig zu spät dran und dann wurden sie mehrfach im Passing-Game über die Mitte eben geschlagen, da wo er dann zu spät war. Klar, Linebacker sind nicht in erster Linie dafür da, 1 gegen 1 gegen den Tight End oder auch gegen den Slot Receiver, den Pass zu verteidigen. Aber wenn du dich da so entscheidest und in dem Moment dieses Play callst, dann muss das auch ein bisschen agiler und schneller passieren. Und da fand ich ihn ein bisschen schwach. Und das ist vielleicht Haar in der Suppe suchen, weil insgesamt im Tackling sehr gut und auch gegen den Lauf sehr, sehr gut. Aber rein vom Gucken habe ich da so ein bisschen gedacht, ist halt doch noch ein Rookie. Also irgendwie stimmt da die Abstimmung mit den Kollegen nicht, um es mal so zu formulieren.
Aber jetzt muss man kurz schon helfen. Der ist wirklich der defensive Playcaller bei denen?
Ja.
Ist das so?
Keine Ahnung. Soweit ich weiß, ist das so, ja. Ich überprüfe es gerne nochmal, aber ich weiß es auf jeden Fall, weil ich habe ja Woche 1 kommentiert.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Da war das explizit Thema tatsächlich vor dem Spiel.
Ich dachte, dass es Jerome Baker ist.
Und ich habe nichts anderes gehört, dass das jetzt geändert worden wäre. Kann sein, dass die das natürlich vielleicht auch zu zweit machen, das gibt's ja auch. Aber als Linebacker bei Stefanski war das so, weil er der in der Mitte ist, dass er in Woche 1 das mit übernimmt oder übernimmt. Das war mein Kenntnisstand. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht.
Kann ich jetzt tatsächlich gar nichts zu sagen, aber dann finde ich es ehrlich gesagt noch krasser. Und dass da Spiele mit dabei sind, wo er so ein paar Rookie-Fehler hat, das ist völlig klar. Aber der ist für mich im Moment der Defensive Rookie of the Year Kandidat Nummer 1.
Krass, okay.
Vor Gerhard Campbell von den Eagles. Der wäre die 1B dann im Moment. Also von den Linebackern hat er die zweitmeisten Pressures, eben nach Gerhard Campbell von den Eagles. Und das siehst du auch, der hat dann gutes Timing. Der hat auch Bock drauf, das zu machen. Der tackelt wie ein Großer schon, was da teilweise jetzt schon auch für heftige Dinge mit dabei waren.
Leco Mio. Ja.
Also Respekt vor den anderen.
Der scheißt sie nix.
Ja, der scheißt sie nicht, genau. Respekt hat er nicht und das braucht er auch gar nicht haben. Hat die zweitmeisten Tackles von allen Rookies, nur Demetrius Knight von den Bengals hat mehr. Gut, da muss man wahrscheinlich auch viel tackeln. Die Miss-Tackle-Rate von 6,9% ist auch völlig okay. Und einfach bei dem ist auch, unabhängig von diesen Zahlen, manchmal vielleicht zu viel Zahlen, der Eye-Test bei dem, ich finde ihn einfach brutal geil. Carson Swessinger, für mich im Moment Defensive Rookie of the Year. Ja. Also, doch, Defensive Rookie of the Year vor Chad Campbell, so ist richtig.
Finde ich gut. Deswegen, ich wollte da nicht zu kritisch sein, ich bin mit allem bei dir. Hab nur diesen ganzen.
Nö,
er kann ja auch noch kein fertiger Spieler sein, deswegen ist es vielleicht auch viel zu kritisch von mir. Aber
ich glaube, man darf ja auch die Punkte ansprechen. Es geht jetzt auch nicht darum, zu sagen, das ist alles tippitoppe und sowas.
Ja, das vielleicht ist ja auch Quatsch. Ja, vielleicht ruf ihn mal an und sag ihm, was er da besser machen kann.
Da wird er drauf gewartet haben.
Ja, apropos besser machen. Wir kümmern uns jetzt gleich mal um ein paar negative Eindrücke. Und zwar haben wir uns auch da jeweils zwei Themen, Teams etc. überlegt, die da negativ sind. Weiß nicht, ob du diesmal anfangen magst oder soll ich?
Kann ich gerne machen, wie du willst. Also da bin ich komplett frei. Komm, fang ich mal an.
Ja, oder? Ja,
was, wobei?
Wenn du so schon sagst. Ich gerade überlegt habe, in meinem Kopf hätte ich es eigentlich viel später gesagt, aber vielleicht der Übergang von Swessinger zu der Bengals Defense, weil du Demetrius Knight angesprochen hast. Dann kann ich vielleicht kurz anfangen, weil ähnliche Position, ähnlich gleich und ja, meine eine Enttäuschung.
Ähnlich gleich.
Ja, in ähnlich gleich. Gute Formulierung, Herr Hauser. Super.
Das ist ein Oxymoron, oder?
Ja, das ist, weiß was ich was. Das ist
ähnlich gleich.
Gibt's nicht. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also mein erster negativer Eindruck nach 4 Spielen ist die Bengals Defense. Und die Bengals Offense.
Da muss ich fragen, hast du dafür 4 Spiele gebraucht?
Nee. Um es mal mit der Defense, um diesen Übergang von Linebacker zu Linebacker, Demetrius Knight ist der Einzige, der in der vergangenen Woche gegen die Broncos ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, der hatte die Interception in der Endzone. War im Tackling auch gut, aber Himmel Halleluja. Neuer Defensive Coordinator, sah stellenweise ganz gut aus in den ersten 4 Wochen. Jetzt nur von der Defense sprechend. Sind jetzt aber wieder unter den schlechtesten 3 Teams in den Statistiken, rein in der Passing-Defense. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie jetzt gegen die Broncos plötzlich auch stellenweise mit Explosive Runs von J.K. Dobbins und Co. überrannt worden sind. Die haben fast immer beim First Down mindestens 5 Yards zugelassen, oftmals auch 8, 9 oder sogar das First Down zum First Down direkt. Mein Gefühl war, das habe ich mit Roman Motzkus gesprochen, deswegen wollte ich damit jetzt auch anfangen und dich auch fragen. Schlechte Passing-Defense. Gegen den Lauf sah die Bengals auch letztes Jahr eigentlich gut aus, auch mit den Linebackern Logan Wilson. Demetrius Knight macht da auch einen ganz guten Job. Aber für mich passt das jetzt schon wieder im Play-Calling nicht zusammen, weil mein Gefühl mit Roman Motzkus, wir haben jetzt Monday Night gemacht von den Bengals, war, dass sie sich einstellen auf, aha, der Gegner macht jetzt einen Pass-Play und wenn der Gegner ein bisschen was anders macht, sind sie total überfordert. Total überfordert. Also es wirkte immer so, als hätte man bei jedem Play, und das haben sie natürlich nicht, das sind ja oft Leute, die Ahnung haben, auch der Coordinator, die haben ja alle Ahnung. Aber es wirkte so, als würde sich der Gegner aufstellen. Du guckst runter aufs Feld, Leute, Pass-Coverage 1, 2, 3 und die laufen. Dann kommt der Gegner, stellt sich wieder auf, du callst, okay, Run-Block 1, 2, 3 und die passen. Also es sieht immer so aus, als würden die genau sich gegenteilig einstellen und das kann es ja nicht sein. Was ich damit sagen will, ist komplette Überforderung. Am Anfang noch okay, aber immer 1 bis 3 Schritte zu spät. Miss Tackles ist auch ein Thema. Die Spieler werden erst kontaktiert, nachdem sie schon 3, 4, 5 Yards gemacht haben. Da muss was im Vorfeld, im Play-Calling überhaupt nicht funktionieren, dass man das Gefühl hat, immer wenn der Gegner läuft, ist man auf den Pass vorbereitet und umgekehrt. Und das deswegen bin ich da an dieser Stelle, würde ich sogar sagen, enttäuscht, weil ich dachte wirklich, dass das mit dieser Scheme-Umstellung auch ein bisschen besser werden kann, aber das wurde es überhaupt nicht.
Ich habe mal parallel schon nachgeschaut. Success
schon
Rate bei Early Downs, da sind sie Platz 22 und dann bei Money Downs sind sie Platz 29. Da täuscht euer Eindruck nicht wirklich.
Ja.
Und ehrlich gesagt bin ich gar nicht überrascht. Ich war ja eher dann positiv bei Lou Anarumo, dass er bei den Colts ist. Da bin ich tatsächlich im Moment auch das weiterhin stimmt. relativ positiv.
Ja, ja.
Nochmal, auch da sind es dann nur 4 Spiele. Trotzdem, also das nur auf Lou Anarumo zu schieben bei den Bengals, der ist weg und dann klappt's. Das war eh zu naiv, weil da haben sie einfach auch personell zu viel Mist gemacht. Ob da Lou Anarumo mit dabei war oder nicht, ist A, nichts, was ich zu sagen kann und B, völlig egal am Ende des Tages, weil die Spieler jetzt da sind.
Richtig.
Da ist schon Teil der Wahrheit auch, dass Anarumo da die jungen Spieler jetzt nicht wirklich toll entwickelt hat. Das ist Fakt. Trotzdem sind sie halt einfach jetzt da und da kommt gar nichts. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, dass mit Trey Hendrickson, der ja auch noch raus gewesen wäre, rein theoretisch vor der Saison.
Jetzt auch ein bisschen angeschlagen ist übrigens.
Keine Ahnung, was da dann, also was da dann passiert wäre. Ich bin nicht mal mehr überrascht, weil es ist eigentlich genau das gleiche Bengals-Gemurkse wie die letzten Jahre. Die hatten einmal dieses positive Jahr, wo sie dann bis in den Super Bowl gegangen sind. Die guten Spiele gegen die Chiefs dann immer. Ansonsten ist es Murks, es bleibt Murks. Und ich glaube, es ist auch völlig egal, wer da Defensive Coordinator ist, wer die Plays callt.
Ja, da muss irgendwo ganz anders...
Mir fehlen die Argumente bei denen. Ich weiß es nicht, was es ist.
Da muss irgendwo was ganz anderes überhaupt nicht laufen. Und genauso läuft es ja auch nicht in der Offense. Und da möchte ich es jetzt nicht so einfach machen und sagen, hey, Backup-Quarterback Joe Burrow ist weg. Die Receiver haben alle ganz klar schlechtere Zahlen, wenn Joe Burrow nicht spielt. Ja, das ist so. Es ist der Franchise-Quarterback. Und ja, das mag so sein. Aber Woche 1 und 2, trotz der Siege, war übrigens mit Burrow auch schwach. Das war keine gute Offense. Das war keine gute Offense. Die haben gegen die Browns nur gewonnen, weil die Browns zu dumm waren. Und in Woche 2 haben sie es auch mit Kraut und Rüben gerade so geschafft. Unter 200 Passing Yards jeweils, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Jamar Chase und Higgins, gar kein Faktor. Und jetzt geht's nämlich los. Und jetzt geht es los, dass ein Jamar Chase während des Spiels zu Zach Taylor geht und sagt, ey Leute, ich habe keinen Bock, was machen wir hier eigentlich?
Da habe ich nur drauf gewartet, ehrlich gesagt.
Ja, ja, Laufspiel auch gar kein Faktor. Chase Brown in Schnitt unter 2. Unter 2 pro Lauf.
Da war ich zum Beispiel Wahnsinn. So positiv bei Chase Brown.
Ja, da dachte ich ja, das wird das Züngeln an der Waage werden, dass sie genau das in den Griff bekommen, damit sie eben nicht mehr nur diese Passing-Offense und diese Explosive von 400 Passing-Yards und Jamar Chase und T. Higgins und bla bla bla. Da dachte ich, das muss kommen. Aber diese Offensive-Line im Run-Block gemeinsam mit Chase Brown ist eine Katastrophe. Katastrophe.
Ja, und jetzt dieses Broncos-Spiel war, glaube ich, jetzt nochmal die Kirsche auf der Sahne in negativer Hinsicht.
Ja, das war
die hatten nach ihrem Opening-Drive nichts mehr in der Broncos-Hälfte verloren.
Völlig irre, völlig irre.
In den letzten beiden Spielen, Total Yards, selber 330, das ist schon nicht wirklich gut, aber zugelassen 864. Jetzt gegen die Broncos selber 159 Total Yards, die Broncos 512. Leute.
Ja, völlig krank.
Was ist das für ein Mist? Also es ist ja wirklich, das ist ja peinlich auch. Und Jake Browning, ja, schaut jetzt noch nicht so wirklich gut aus, so komfortabel, aber jetzt wirklich nur auf einen Backup-Quarterback zu schieben, wäre auch wirklich ein bisschen arg peinlich.
Ganz genau, absolut.
Der ist der Teil übrigens, natürlich des Ganzen, aber also jetzt zu sagen, wenn Browning weg wäre und Burrow drin, ja, dann wären wir 4-0. Ja, Leute,
wacht mal auf. Keinen Fall. Deswegen,
dass jetzt 2-0 war zum Saisonbeginn, war eigentlich schon eine Sensation.
Genau, deswegen habe ich das ja hier mit reingenommen, weil ich glaube, wir wissen alle, dass da die Kacke am Dampfen ist. Aber deswegen habe ich es reingenommen, weil es für viele, glaube ich, auch offensichtlich ist. Aber ich wollte das nochmal unterstreichen, dass es eben nicht nur an dieser Joe Burrow-Verletzung liegt. Es liegt an der O-Line und am Play-Calling. Und auch in der Defense, obwohl die Red Zone Defense ja sogar noch ganz gut war, aber das war jetzt irgendwie auch ad acta gelegt worden. Also ich bin da sehr gespannt, was bei den Bengals da ja noch passieren wird, weil so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Jake Browning hat ja auch ein paar Probleme dann beim Auswärtsspiel, der kommt noch überhaupt nicht klar. Ja,
schwierig. Ich habe mal drauf gewartet, dass sich Chase beschwert. Ich habe wirklich die ganze Zeit drauf gewartet und es hat nicht so lange gedauert und irgendwo auch nachvollziehbar, weil so... So brauchst du auf Burrow nicht warten, weil selbst wenn Burrow zurückkommt und du einigermaßen noch in Playoff-Contention bist, was passiert in der ersten Runde, da verlierst du, weiß ich nicht, 3-73. Also das ist ja wirklich, es ist verheerend, es ist wirklich verheerend. Jetzt spielen sie gegen die Lions, viel Glück, da werden sie den Arsch richtig versohlt bekommen. Dann geht's nach Green Bay und daheim gegen Pittsburgh. Da sehe ich sie jetzt tendenziell mit den Leistungen eher bei 0-3 rausgehen. Und dann ist eigentlich da also, mit Burrow, egal was danach passiert, bis zur Bye-Week haben sie dann noch die Jets und die Bears. Da kannst du gewinnen auch so, wenn das irgendwie sich, weiß ich nicht, kann man das Wort einspielen bei denen überhaupt noch benutzen, wenn sich es irgendwie normalisiert. Aber da habe ich kein gutes Gefühl bei den Bengals, überhaupt nicht.
Nein.
Dann mache ich mal weiter und eins habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, ist natürlich der klare Pick eigentlich bei Enttäuschungen, sind die Baltimore Ravens. Also jetzt, glaube ich, geht der Panikmodus doch an.
Ja.
Vor der Woche hätte ich gesagt, gut, entweder die Chiefs oder die Ravens stehen 1-3, vielleicht wäre eins von beiden dann auch heute vorgekommen. Es kommt eins vor, aber das 1-3, wie es jetzt passiert ist, lässt mich in Panik versetzen. Ansonsten wäre ich ehrlich gesagt nicht im Panikmodus verfallen bei den Ravens. Zum dritten Mal, dass sie 1-3 gestartet sind, 2005 und 2015 ist es auch passiert, damals jeweils die Playoffs verpasst. Wäre das ein normales Spiel gewesen mit einer Niederlage, hätte ich gesagt, dieses Jahr kommen sie trotzdem in die Playoffs. So wie das Spiel jetzt lief. Ja. Oh, mittlerweile glaube ich echt, dass selbst die Playoffs in Gefahr sind. Vor allem, weil wir, glaube ich, über die Verletzten mal reden müssen. Also der Lamar Jackson, Thema, Oberschenkelverletzung, Hamstring, der könnte 2-3 Wochen raus sein. Wenn wir jetzt aufnehmen, auch da, wie es bei Daniels zum Beispiel war, wissen wir noch nicht genau, wie jetzt der Stand der Dinge ist, aber ich gehe davon aus, dass Lamar Jackson nicht spielt und dann kommt Cooper Rush rein. Und da habe ich auch meine Probleme. Gar nichts gegen Cooper Rush. Der hat das letztes Jahr zum Beispiel gut gemacht als Prescott-Ersatz bei den Cowboys. Ja. War ich positiver als gedacht, aber als Tyler Huntley da war, der jetzt auch kein überragender Quarterback ist, wusste ich zumindest, okay, das Spiel bleibt gleich. Also wie sie spielen, bleibt gleich. Cooper Rush ist ein komplett anderer Quarterback.
Ja.
Was soll das jetzt werden?
Das haben wir ja damals schon besprochen, dass das noch nicht so greifbar ist irgendwie.
Lass ich mich gerne eines Besseren belehren, aber sehe ich gar nicht, weil Jaden Daniels, wenn ich ihn gerade angesprochen habe, da kommt Mariota rein. Da ändert sich nicht viel.
Nee.
Da wird weiter gelaufen, da wird auch geworfen, aber eben Fokus auf einen Quarterback, der eben auch laufen kann und da Yards machen kann. Mhm. Ist bei denen komplett anders. Komplett die ja. Tutor anders. Dann ist Ronnie Stanley angeschlagen, der Left Tackle. Hatte sich im Chiefs-Spiel ja schon verletzt am Knöchel. Ich gehe davon aus, dass der dabei ist. Madubike, wissen wir jetzt, der wurde auf IR gesetzt mit der Nackenverletzung, ist komplett raus. Mal schauen, was da danach dann überhaupt noch rauskommt.
Saison aus, ja.
Genau. Roquan Smith hat auch Oberschenkelverletzung, der dürfte auch ein paar Wochen raus sein. Ich glaube, ist ein Ticken schlimmer als bei Lamar. Deswegen bei Lamar, glaube ich, die Hoffnung tendenziell besser. Calvin Neu, der war die letzten beiden Spiele schon raus, der Edge-Verteidiger. Nate Wiggins, der Cornerback, Ellenbogenverletzung, könnte ausfallen. Und dann nochmal ein Humphrey, der Cornerback mit Wade, der wird ein paar Wochen ausfallen.
Ja, der wird
Halleluja.
Ja, genau.
Das ist übel.
Und was ich dann auch noch übrigens, was oft vergessen wird, der ist nicht bei jedem Play auf dem Platz, aber der Fullback, einer der besten Fullbacks der Liga, Patrick Ricard, hat auch noch keinen einzigen Snap gespielt, verletzungsbedingt, in diesem Jahr. Und ich finde, das merkt man im Playcalling ein Stück weit auch. Also das kommt auch mit dazu, weil das Laufspiel ist ja von Woche zu Woche klar schwächer geworden. Nun klar sind es die Ravens, die Messlatte war... Ne, die war ganz weit oben, keine Frage. Aber das ist ja von Woche zu Woche auch wirklich eingeschlafen fast. Das ist ja letzte Woche
darauf eingestellt.
Letzte Woche ist das Ding eingeschlafen. Also das fand ich schon. Deswegen bin ich da bei dir und jetzt spielen sie gegen die Texans. Da muss ich sagen, da ist halt die Frage: Entweder ist es gut für die Ravens oder es wird wirklich bitter, weil mit dieser porösen Defense jetzt, mit den Ausfällen, die du auch skizziert hast, kann es halt sein, dass vielleicht das jetzt endlich mal das Comeback-Game von CJ Stroud wird, weil die Offensive von den Texans ist ja eigentlich auch eine Katastrophe. Mhm. Und auf der anderen Seite ist diese Texans-Defense, aber der Grund, warum man die Texans, also oder anders gesagt, die Texans-Defense trägt Houston, ja, obwohl sie ja auch 1-3 stehen. Und das kann dann wieder, je nachdem, wie fit Lamar ist, was das Laufspiel mitgibt, ein großes Problem werden. Und wenn sie das Ding auch verlieren gegen die Texans, dann brauchen wir gar nicht mehr über sie reden. Also, sorry.
Also, ich gehe davon aus, dass Lamar Jackson nicht dabei ist am Wochenende, weil es
ja,
dann
auch
die Gefahr ist, dass es eine schlimmere Verletzung wird und das ist dann nicht wert. Texans, das ist die Nummer 29 Offense nach Punkten gegen die schlechteste Defense nach Punkten also von Baltimore. Also schönes Matchup, schlecht gegen schlecht und dann eigentlich von den Zahlen her gut gegen gut. Die Baltimore Offense ist Nummer 3 immer noch nach Punkten und Defense ist da die Nummer 1. Nur, wie wir gerade schon angesprochen haben, die Offense der Ravens wird anders ausschauen. Nochmal, ich gehe davon aus, dass Lamar Jackson nicht mit dabei ist. Und dann muss ich mir schon mal ein bisschen die Frage stellen. Auch also Lamar wirkt jetzt zum Beispiel gegen die Chiefs ein bisschen wie Playoff-Lamar.
Ja.
So ein bisschen fickrig ist mir in den Kopf gekommen. dieses nervöse, weiß gar nicht, ob nervös das richtige Wort ist, aber so dieses hippelige, da mache ich doch nochmal einen Blödsinn, verdammt, hätte ich nicht machen sollen, so immer erst im Nachgang mit der richtigen Entscheidung im Kopf. Gegen die Lions wurde er noch viel geblitzt, da konnte er gut mit umgehen. Das ist ja oft dann so die Tendenz, man blitzt ihn mehr, da kann er aber eigentlich ganz gut mit umgehen. Bei den Chiefs wurde er einfach viel unter Druck gesetzt. Der war bei 48% seiner Dropbacks unter Druck. Das war der höchste Wert für Lamar seit Woche 4, 2023. Chiefs haben dann gar nicht so viel geblitzt, sondern immer wieder punktuell. Hat aber ausgereicht, um eben da Verwirrung zu stiften. Mhm. Und dann kommt eben, und das ist das Auffällige des Laufspiels, du hast gerade schon angesprochen, erschwerend hinzu, dass das im Moment eine Katastrophe ist, ja? Also gemessen an den Maßstäben, was die Ravens haben. Derrick Henry schon mit 3 Fumbles. Das ist einfach viel zu viel.
Und Derrick zwei Henry davon hat, sehr entscheidend, muss man an der Stelle wieder sagen.
Ja. Auch nicht immer seine Schuld. Das waren teilweise, wir gehen ja immer bei Fumble immer drauf ein, schlecht vom Spieler, Ball Security und sowas. Aber da waren auch ein, zwei richtig geile defensive Plays mit dabei. Trotzdem, Ball Security ist dein Fehler, du musst den Ball festmachen. Ja. Das lernt man einfach, das ist so. Der hatte gegen die Bills immerhin 169 Rushing Yards. Da haben wir alle gesagt, gut, geht ganz normal weiter. In den anderen drei Spielen zusammengerechnet 115 Rushing Yards. Derrick Henry. Der hat auch nur 8 Carries gegen die Chiefs. Selbst wenn es nicht so gut läuft.
Das kann nicht wahr sein. Es ist schon interessant. Wir haben, glaube ich, nach Woche 2, wenn ich mich nicht irre, habe ich sie ja auch als die Explotimore Ravens betitelt, weil sie auch die Explosive Plays hatten. Aber das Problem ist irgendwie diese Zusammenarbeit.
Mit deinen Wortschöpfungen.
Aber das Problem ist halt irgendwie diese Offensive Line im Playcalling gemeinsam mit zwischen Lauf und Pass.
Ein guter Punkt, die ist auch schlechter geworden einfach. Die
ja, Lamar Jackson ist am zweithäufigsten gesackt worden in dieser noch jungen Saison. 15 Mal, Cam Ward, der hat am meisten 17 Mal. So. Und trotzdem hat er 10 Passing-Touchdowns, einen Rushing-Touchdown. Er hat, das habe ich vorhin mal angesprochen, 9,1 Passing-Yards pro Attempt. Das ist überragend, das ist ja der beste, das beste Passer-Rating. Aber du hast es angesprochen, es sieht, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, es ist dieser Mythos, Lamar Jackson mit Fake-Handoffs, Play-Action oder richtigen Handoffs zum Quarterback, zum Running-Back oder den Ball dann behalten, der ist irgendwie abhanden gekommen. Also wenn ich immer zugucke bei den Ravens, ist es so, wow, fuck, stimmt, der Henry hat den Ball, bin ich drauf eingefallen. Das ist nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, und vielleicht liegt es am Fullback, vielleicht liegt es an der O-Line, vielleicht war auch Lamar Jackson halt schon früher verletzt und hatte ein bisschen Probleme da. Ich bin erschrocken, dass das nicht mehr diese magische, knallharte, explosive Offensive ist. Da bin ich wirklich erschrocken. Mhm. Und nochmal, Messlatte natürlich eigens verschuldet, wie Christian Streich damals gesagt hat bei den Freiburgern, wir werden daran gemessen, das ist schon klar, die Erwartungshaltung steigt und die steigt aber auch bei uns. Nicht umsonst sind die mit vor dieser Saison Super Bowl-Favorit. Ja, das müssen wir auch nochmal im Hinterkopf behalten. Und das ist, finde ich, dieser nur in der Offensive, dieser Mythos der Unverteidigbaren ist weg.
Der ist weg und trotzdem sind sie dann eben immer noch Platz 3 nach Total Yards, was mich tatsächlich dann überrascht hat, gebe ich ehrlich
das
zu.
Das ist das andere. Ja, aber das Passing-Game halt, die jetzt eigentlich getragen hat, wenn er da ein bisschen schwächer wäre, ich habe ja gerade ein paar Zahlen mit, dann wird's lichterloh brennen. Also das hat sie so ein bisschen gerettet, stellenweise.
Weil, und es scheint so, Gegner haben sich auch ein bisschen jetzt darauf eingestellt, hat lang gedauert, aber das haben wir bei den Browns schon gesehen in Woche 2, die haben dann angefangen, die Box halt zuzustellen, aber halt einfach nicht zuzustellen, sondern es auch verteidigt zu bekommen, weil nur mehr Leute heißt nicht automatisch, dass ein Derrick Henry dann auch gestoppt wird oder ein Saquon Barkley oder wer auch immer. Da waren es 33,3% Stackboxes, die Lions haben es nochmal erhöht, die waren bei fast 37%. Zum Vergleich, letztes Jahr, die Gegner von Baltimore nur 5-mal mit einer höheren Zahl an Stackboxes, also von der Rate her. 2 davon waren Cleveland Browns. Die spielen oft genug gegen die wissen schon so ein bisschen, was sie machen müssen. Die Chiefs haben es wieder anders gemacht, weil die Chiefs durchaus ihre Qualität haben. Die haben sie jetzt reingebracht ins Spiel. Da kam es über wahnsinnig viel Pressure von der Line. So ein bisschen wurden sie entzaubert, die Ravens. Auch da würde ich noch nicht zu weit mich aus dem Fenster lehnen und sagen, der ganze Laden wird eingerissen. Das mit Lamar ist jetzt bitter, wenn der raus ist. Aber hey, let Derek run. Und wenn er da sich dann aufreibt und an 100 Stacked Boxes hängen bleibt, dann ist es so. Aber du musst dann einfach als Gegner diese Boxen halt auch die ganze Zeit konsequent zustellen. Irgendwie war mir das ein bisschen zu wenig. Dann anfangen nimmt Henry als Receiver, als Receiving Back. Das ist er nicht. Das kann er punktuell immer mal machen, aber der ist kein, also da ist er kein Saquon Barkley. Da ist er kein Christian McCaffrey. Bei aller Liebe für Derrick Henry, das ist er nicht, muss er auch nicht sein. Musste er bisher auch nicht sein.
Absolut.
Ja. Aber Houston, Schlüsselduell. Echtes Schlüsselduell.
Für beide übrigens auch, ja, absolut.
Das stimmt, aber mittlerweile bin ich echt so weit zu sagen, mehr noch für die Ravens und das hätte ich vor einer Woche nicht für möglich gehalten. Auch mit einem 1-3-Record hätte ich es nicht für möglich gehalten.
Ja, das stimmt. Also wird's interessant zu beobachten sein, was da bei den Ravens passiert. Die Negativität ist angebracht. Ein weiteres Thema, Negativität, das Team, was ich ansprechen möchte, beziehungsweise ein Teil dieses Teams, betrifft die Offensive Line dieses Teams, den Running Back und mit auch den Quarterback. Die Las Vegas Raiders. da bin ich auch ein bisschen enttäuscht am Ende des Tages, weil ich vor der Saison gedacht habe, ey, funktionale Offense, das wird gut mit Ashton Chanty, dieser Rookie Running Back, wo man jetzt zu der Verteidigung, zu dem, was ich jetzt gleich sage, der hatte letzte Woche 21 Carries, 138 Yards, 155 Scrimmage Yards und 3 Scrimmage Touchdowns. Jetzt sagt jeder, warum jetzt will jetzt der Hauser hier was Negatives uns erzählen. Stimmt. Ist ein bisschen verblendet vielleicht aus Woche 4, aber die anderen 3 Wochen waren da katastrophal. Ich habe es extra mitgebracht, weil ich mich nur auf das Run-Blocking dieser Offensive Line konzentriert habe. Es gab in Woche 3, glaube ich, 18 Snaps. 12 davon gingen dann an Chanty und 12 Mal wurde er hinter der Line of Scrimmage gestoppt. Er hat 35% von Chantys Carries, also Läufen, resultieren in entweder kein Raumgewinn oder Loss von Raumgewinn, also Raumverlust, Minus. Das ist der höchste Wert aller Running Backs im Übrigen. Und dann sieht man mal, dass diese Offensive Line einfach eine Katastrophe ist. Und dazu kommt, dass Geno Smith die meisten Interceptions hat. Warum? Weil er auch in a hurry ist, ja, weil er auch gepressured wird. Also das ist mein negativer Eindruck. Die Offensive Line der Las Vegas Raiders, wo jetzt ja auch noch ein weiterer ausfällt mit Colton Miller.
Und auch wichtiger, ja, der Beste.
Auch wichtiger, ja. Das ist schon, also da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Auch wenn, liebe Raiders-Fans, ich weiß, dass dann in dieser Woche 4 zumindest mal ganz gut ausgesehen hat. Was denn,
gegen wen
was
spielen die jetzt in Woche 5?
Gegen die Colts.
Oh.
Ja, ganz genau.
Also Colton Miller, Left Tackle, ist raus. Der wird wohl auf IR gehen. Wenn er es hört, ist er vielleicht schon auf IR mit einer Knöchelverletzung. Der wird die nächsten Wochen fehlen.
Ja.
Ja, Runblocking, ergänzend noch zu deiner Statistik, weiß ich, die hast du bestimmt auch gelesen, die haben alle gelesen. Vor Woche 4, Ashton Chanty, 144 Rushing Yards, 145 Yards after Contact. Weil du gerade mit Minus Yards.
Ihr müsst euch das vorstellen, der kriegt den Ball und dann stehen zwei Kolosse vor dem. Und wenn das nicht so ein guter Running Back wäre, würden wir übrigens nicht über eine geile Woche 4 sprechen und über einen Sieg sprechen bei den Raiders.
Ich habe noch ein Argument, was
wir Samir White drin, dann wird der gar nicht, dann hätten wir das Thema nicht.
Ich habe noch ein Argument für dich, weil du dich selber so ein bisschen abgeschwächt hast bis Woche 4. Das stimmt natürlich, weil Ashton Chanty 138 Rushing Yards hatte, bei PFF hat er 144 Rushing Yards, davon 129 Yards after Contact.
Ja, das also ist es halt.
Ein Ticken besser gebe ich ihnen, aber nicht viel Output. Besser.
Ja, hast ja recht. Aber trotzdem. Der Output ist besser, aber der Weg dahin ist immer noch der gleiche.
Weil es für Chanty halt funktioniert hat und die Bears Run Defense jetzt nicht zu den elitärsten zählt. Das kommt da das alles stimmt. mit rein. Super Spiel von Chanty. Der wurde vorher einfach aufgefressen, weil der einfach losrennt, stehen bleiben muss und eigentlich schon gegen drei Gegenspieler spielt. Also das so kann es natürlich nicht funktionieren.
Das ist völlig krass.
Und Geno Smith muss ich dazu sagen. Natürlich hängt das mit der O-Line zusammen, aber Geno Smith habe ich ehrlich gesagt lange nicht mehr so schlecht gesehen.
Ja, das ist
schon zwei Spiele, in denen er drei Interceptions hatte. Das jetzt am letzten Wochenende war wirklich Harakiri at its best. Er hat die drittmeisten Turnover-worthy Plays laut PFF. Nur Mayfield und Rattler haben da noch mehr.
Dreimal ja beim gleichen Play oder beim gleichen Ablauf. Immer auf Jacoby Myers, immer über die Mitte, über die Slant-Route und dreimal da eine Interception zu schmeißen, ist halt, da muss ich halt beim zweiten Mal sagen, gut, lassen wir es.
Reicht, genau. Nach dem zweiten Mal sollte ich klug
genug
sein.
Einfach gesagt jetzt hier am Mikrofon, ne? Aber es ist so, ja.
Ja, aber das sollte ich schon erwarten können von einem Quarterback, weil ich habe euch ja in der Endzone dann im späten Slot zugeschaut, weil ich gewartet habe auf Sunday Night Football und bin gleich im Sender geblieben und dachte mir dann, als ich das gesehen habe, so mit Geno Smith, weil ja alle vier Spiele in der Regie aufliegen und dann kann man alle vier Spiele schauen. Ich dachte mir so, war das doch richtig gemacht von den Seahawks, Geno Smith abzugeben, wenn man sich Sam Darnold anschaut, der einfach, ja, vielleicht etwas übertrieben formuliert, brilliert. Hinter einer immer noch nicht Top-10-Line.
Ja.
Also war es auch für Geno Smith? Haben wir das alle ein bisschen falsch eingeschätzt? Haben die Seahawks da wirklich alles richtig gemacht?
Wirkt fast so, weil du hast es vorhin mit diesem Wort fickrig so gesagt. Es wirkt, wenn man jetzt mal die beiden vergleicht, natürlich hinter zwei verschiedenen Offensive Lines, keine Frage.
Aber beide nicht gut. Da hätten wir die vorderste beide gesagt, die Raiders sind besser.
Ja, das stimmt. Genau, das stimmt. Und da wirkt halt dann Sam Darnold so ein bisschen ruhiger, gelassener hinter dieser Pocket agierend als Geno Smith, der eigentlich, aber das liegt halt auch an der O-Line, die dann da jetzt klar schwächer ist, schnell reagieren muss. Ne? Also das muss man, es ist ja nicht nur so, dass Chanty halt jedes Mal schon jemanden im Vorgarten zu stehen hat oder eigentlich direkt an der Haustür, wenn er aus dem
Vorgarten.
Geht.
Ich wollte gerade sagen, die wohnen bei ihm.
Und bei Geno Smith. Bei Geno Smith stehen sie zumindest mal direkt an der Veranda, ja. Also das ist,
Aber nochmal, Darnold wirft den Ball in 1,56 Sekunden. Mhm. Smith mit 3,06 Sekunden, halbe Sekunde länger.
Ja, aber, also, weil er halt links und rechts rausrollt, die Füße in die Hand nimmt und dann nochmal stehen bleibt.
Aber nochmal, Darnold ist ja nicht so, dass der jetzt die allerbeste O-Line vor sich hat, dass man sagt, ja, da liegt aber alles an der O-Line. Vor der hat Geno Smith auch gespielt.
Ja, klar.
Ich tue mir auch immer schwer mit diesen Quervergleichen, weil es natürlich zwei verschiedene Lines sind. Die müssen schon hinter derselben spielen oder denselben Bedingungen. Das sind aber dann Fallbeispiele, die wir in der NFL nicht hinbekommen. Nee. Ich müsste jetzt gerade mal live schnell nachschauen, wie ESPN die beispielsweise rankt in ihrer... Die Seahawks würde mich jetzt nur interessieren.
Ja, klar. Mach doch.
Die Seahawks sind dann bei Platz 21 Passblock Winrate, Platz 12 Runblock. Also im Run, Chanty wird sich da wohler fühlen. Passblock ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist der Unterschied. Weil erst zum Beispiel die Raiders im Passblock sind Platz 13. Mhm. Das kommt mir jetzt aber auch ein bisschen zu gut vor.
Okay, ja, das ist interessant, weil ich habe meine These jetzt hier ein bisschen über die Running Backs oder über dieses Runblock aufgezogen.
Und
wenn man da mal auf das Spiel guckt jetzt gegen die Colts, Jonathan Taylor, ne, der Running Back mit den meisten Rushing Yards da in der Saison, hat ja genauso wie Genty, die sind Platz 1 und Platz 2, was es bei Missed Tackles angeht und was die Missed Tackle Rate angeht, also die Percentage, dass man das bei Läufen halt eben bricht. Da ist Jonathan Taylor ja sogar noch vor Genty. Aber auf eine andere Art und Weise halt. Also Genty wird ja dazu gezwungen, die Missed Tackles zu machen und Jonathan Taylor schafft es am ersten Tackle vorbei, weil die O-Line einigermaßen okay ist. Wir sehen ja, die Colts sind nicht umsonst da, wo sie gerade aktuell sind. Und dann bricht er halt aber die zweite Linie mal. Ja, und hat dann einen explosiveren Run und dementsprechend auch mehr Rushing Yards auf der Uhr. Aber trotzdem finde ich dann das Ganze spannend zu sehen im direkten Vergleich, wenn die Colts Offense jetzt am Wochenende auf dem Platz ist und wenn die Raiders Offense auf dem Platz ist und beide Running Backs dann gegeneinander sozusagen immer zuzugucken. Da bin ich sehr gespannt drauf und dann kann man vielleicht auch mal so ein bisschen sehen, wie es auch ein Stück weit anders gehen kann. Ja, aber nochmal, um da auf den Punkt zu kommen, Offensive Line generell, aber vor allen Dingen der Runblock für diesen Nummer 8 Overall Pick, da tut er mir schon fast leid, weil das ist grausam anzuschauen. Das ist
war echt sogar schwierig. Nummer 6, oder? Chatty war 6.
Was habe ich gesagt?
Oder? Du hast sogar 8 gesagt?
Ja,
ich glaube, die 8 kommt jetzt dann gleich.
Ach, die kommt jetzt gleich. Genau, das wollte ich nämlich als Übergang einfach mal machen.
Ich weiß es doch selber nicht mehr, als ob mir sowas merken könnte. Ich meine, dass Genty auf der 6 war, oder?
Ja, war 6, glaube ich, ja.
Und auf der 8 war Tetteroa McMillan.
Ja.
Da sind wir nämlich bei den Carolina Panthers. Und dass die hier im negativen Part vorkommen, hat nichts mit McMillan zu tun. Das will ich gleich mal festhalten. Dieses Spiel gegen die Patriots, das war für mich so ein Spiel, wir hatten beide zum Ende der Saison, vor der Saison, durchaus so drin mit positiven Tendenzen. Da wurde was gemacht, was durchaus gefallen hat. Nicht auf allen Ebenen, aber schon auf Ebenen, wo man sagt, es hat uns gefallen. Bei den Patriots, nach dem letzten Aufeinandertreffen, bin ich immer noch, dass ich sage, jo, da verändert sich was. Ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt, da erkenne ich aber was. Bei den Panthers, ehrlich gesagt, die stehen jetzt 1-3 und der Record ist mir völlig Latte. Aber ich erkenne es nicht oder ich sehe es nicht. Diese Niederlage war jetzt wieder, ehrlich gesagt, bezeichnend, weil du, lass ein One-Score-Game sein und du verlierst, ist mir auch völlig egal. Du verlierst aber 13-42 und warst, gelinde gesagt, chancenlos. Und jetzt sind es 4 Wochen bei den Panthers und ich gebe ihnen 1,5 gute Spiele. Das war gegen die Falcons, weil sie 35-0 gewinnen, da fragt man sich, 30-0 war es.
30-0.
Fragt sich jeder danach immer noch, wie das passieren konnte. Und die zweite Halbzeit gegen Cardinals, als die Cardinals einfach komplett aufgehört haben, Football zu spielen.
Die wir übrigens auch, die wären fast hier gelandet bei mir in der Kategorie, weil bei den Cardinals sieht es immer so alles langweilig und ohne viel Punkte und so aus, ne, aber.
Wir sind jetzt nicht bei den Cardinals.
Nee, ich wollte es nur mal reinschmeißen.
Lauter Teams hier reinschmeißen.
Nee, aber, bin ich beide, ich war ja auch, oder wir alle waren in der Endzone auch total überrascht, weil wir gedacht haben, okay, die Falcons waren in dem Spiel gegen die Panthers gar nicht auf dem Platz, das muss man schon mal dazu sagen. Die Defense war plötzlich überraschend gut, ja, muss man auch dazu sagen. Die war halt aber jetzt in Woche 4 katastrophal. Hat ja gar nichts gestimmt. Also das ist, ich verstehe es nicht. Da können wir Statistiken ranziehen, wie man will. Und ich weiß, in der NFL ist es so, du hast jede Woche ein anderes Matchup. Wir können über Top-Teams sprechen, die sind jede Woche Favorit. Alle anderen haben halt ein anderes Matchup. Die haben was gesehen bei denen, was die vielleicht noch nicht wussten über Schwäche. Und deswegen gewinnen die Panthers dann auch mal überraschend gegen die Falcons, gerade als Divisionsrivale. Aber dass man so eine Diskrepanz hat zwischen 2 Wochen, das habe ich nicht verstanden. Also das muss ich wirklich sagen, weil Bryce Young hat jetzt ja auch nicht gezaubert gegen die Falcons. Das war jetzt kein Riesenspiel. 0,0. Das war eher von der Defense das Riesenspiel oder eher gesagt von den Falcons halt so schwach. Und dann aber gegen die Patriots da gar nichts mehr von zu zeigen.
Dass du da eben sagst, hey, das ist ein Team, mit dem wollen wir jetzt auf Augenhöhe sein. Und da waren wir meilenweit entfernt.
Ja.
Also auf der Autobahn mit 150 vorbeigefahren und die anderen im Rückwärtsgang. Also das war extrem enttäuschend. Nochmal, wenn die das 24-27 verlieren, ist es mir völlig egal. Da ging es mir mehr um die Tendenz und gar nicht um den Rekord. Die Defensive, ja, die sah jetzt wirklich nicht gut aus, aber da kann man schon sagen, die hat sich verbessert, aber genau auf dem Niveau, wie man es ungefähr erwarten konnte. Schlechter konnte sie nicht werden als letztes Jahr. Sie hat sich verbessert. Ja. Lassen zum Beispiel 7,6 Punkte weniger zu. Das ist schon mal ein Touchdown, das ist gut. Lassen 26,4 Passing Yards weniger zu. Und da die Steigerung, die wir natürlich schon erwartet haben, 50 Rushing Yards pro Spiel weniger, weil die Rushing, oder die Laufverteidigung letztes Jahr wirklich horrend schlecht war, historisch schlecht. Also die Zahlen geben es ihnen schon, trotzdem kommen natürlich solche Spiele bei rum, was aber meines Erachtens auch viel damit zusammenhängt, dass die Offense leider diese positiven Eindrücke, die wir letztes Jahr so rund ums Deutschlandspiel bis zum Saisonende gesehen haben, ehrlich gesagt, ich sehe sie nicht mehr. Die sind weg. Nee, Bryce Young, ja. Completion Percentage Platz 27. Passing Yards Platz 23. Touchdown Pässe Platz 20. Quarterback Rating Platz 29. Ist er das vielleicht auch einfach? Ist er nicht mehr? Ist natürlich schade, dass du dann Nummer 1 Pick für rausgeballert hast. Ist er so ja, Quarterback 25 bis 32 oder sowas halt dann?
Und in drei Wochen sprechen wir dann. Lass mal ab 20
sein.
Ja, und in drei Wochen sprechen wir dann wieder drüber, ist er vielleicht doch mehr, weil die spielen jetzt gegen die Dolphins, gegen die Cowboys, gegen die Jets.
So, ja, aber ich sehe es, das ist ähnlich wie bei Trevor Lawrence,
siehst du, da bin ich immer
positiv gestimmt, aber ich glaube, er ist einfach kein, also keiner, der Nummer 1 Pick rechtfertigt.
Ja, aber ich glaube halt, was ich bei den Panthers glaube, ist, wenn die mal beides hinbekommen würden, ein es muss ja kein Masterspiel von 376 Yards und 4 Passing-Touchdowns sein von Bryce Young. Aber mal ein gutes oder bis sehr gutes Spiel von Bryce Young. Und wenn an dem Abend, oder in den USA dann von mir aus in Carolina am Nachmittag, auch die Defense einen guten, soliden Tag hat, dann würden die Spiele gewinnen. Aber ja, sie haben ja immer
30-0 gegen Atlanta.
Ja, aber da war doch Bryce Young jetzt auch nicht überragend. Weißt du, was ich meine?
Der hat 121 deswegen, Passing Yards.
Ja, deswegen, das Spiel würde ich irgendwie ausklammern, weil das ist, finde ich, das ist so absurd gewesen. Aber wenn du das mal einfach hinkriegen würdest, dann hättest du halt mal eine Klammer. Und aktuell läuft es ja immer so gegensätzlich, habe ich das Gefühl. Also wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere nicht. Nee, dann wäre es ja gleich. Also wenn das eine funktioniert, dann funktioniert das andere nicht. das ist so mein Gefühl. Und da frage ich mich halt, wie das dann, ja, wie worüber wir dann in ein paar Wochen reden. Weil ich habe schon das Gefühl, dass Bryce Young in den nächsten zwei Wochen gegen Dolphins und Cowboys schon besser aussehen kann. Das glaube ich tatsächlich.
Jets, glaube ich, sind es, oder? Cowboys, Jets sind die nächsten Gegner, oder?
Nee, erst, was habe ich gesagt?
Ach so, jetzt, nee, jetzt auch Dolphins. Nee, du meinst nach dem, sorry. Wir haben jetzt die Dolphins,
also jetzt
Dolphins, dann die Cowboys, dann die Jets. Dann,
genau, ja.
Diesen drei Spiele-Stretch. Okay, warten wir den nochmal ab, weil dann geht's gegen die Bills und die Green Bay Packers, da gibt's nichts. Okay, schauen wir uns den drei Spiele-Stretch nochmal an. Wenn es da nichts wird, lass ich ihn fallen wie eine heiße Kartoffel.
Ja, zu Recht. Aber,
und ich will nur noch einen erwähnen, nur ganz kurz. Tetteroa McMillan.
Ja.
Das ist der Lichtblick. Das ist wirklich der Lichtblick. Der hat klar die meisten Targets, der hat klar, wirklich glasklar, die meisten Receiving Yards. Der hat 278, die Nummer 2 hat 99.
Das ist, ja, aber das ist ja eigentlich schon wieder das Problem, ne?
Wenn man sagt alles eigentlich auch. Deswegen ist es natürlich nicht nur Bryce Young allein,
so um Gottes Willen.
Ja. Der Receiving Core, da hatten wir unsere Vorbehalte, das bestätigt sich jetzt komplett, außer McMillan. Der hat 7 Explosive Plays, alle anderen zusammen. Ob Rushing oder Receiving, also 20 oder plus Receiving Yards oder 10 oder mehr Rushing Yards. Also McMillan 7. Was glaubst du, was die anderen, alle anderen zusammen haben?
1.
5.
5, okay.
1 wäre. Also auch Chuba Hubbard findet noch nicht so statt, wie das dann letztes Jahr war. Da kommt viel zusammen, die Offense
auch gefällt einfach wieder gewesen. Nicht.
Ja. Nee, ist es nicht. Ist es einfach nicht, Carolina. Ja. War ich zu positiv, glaube ich.
Ja, glaube ich, wir alle. Aber da liegt halt das Problem, wenn du dann wieder nur einen Nummer 1 hast und dazu kommt die Defense. Der Pressure ist eine Katastrophe. Nur 2 Sacks hinbekommen, die wenigsten der Liga bis hierhin. 24 Quarterback Pressure Percentage, zweitwenigste. Also da weißt du dann auch, wo der Hund begraben ist. Da
geht ja, ich sag mal so einen Pass Rusher, nochmal ein Wide Receiver etc. Könnte man schon nochmal brauchen.
Ja. Ja. Also das mal unsere Negativ-Eindrücke und unsere Positiven im Vorfeld. Bei den Negativen hatte ich das Gefühl, waren wir ein bisschen emotionaler, aber das ist wahrscheinlich,
das ist aber immer so. Normal.
Das ist wahrscheinlich immer so. Emotional wurde es leider auch mit den neuesten Nachrichten aus der NFL, was in Woche 4 oder kurz nach Woche 4 passiert ist. Da wollen wir mal kurz durchgehen.
Die News.
Ich glaube, damit ist die erste News noch nicht gemeint, emotional, außer du hast mitbekommen, dass Cam Robinson geweint hat, dass er von den Houston Texans weggetradet wurde.
Das nicht, aber ich glaube, er hat geweint, weil er eine unfassbar lange Strecke jetzt fliegen musste. Dann von Houston, Cleveland und dann jetzt ja nach London. Spielen ja gegen London.
Stimmt.
Warum, halt warum sagen wir das so? Die Houston Texans haben Cam Robinson, der jetzt das zweite Jahr in Folge mal wieder getradet worden ist, und einen 7-Runden-Pick zu den Cleveland Browns geparkt, getradet für einen 6-Runden-Pick als Ersatz. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, für Tackle Devon Jones, Saison aus bei den Browns, der ist verletzt. Und Jake Conklin, der Right Tackle, fehlt ja auch schon eine Weile. Also Cam Robinson soll da sehr wahrscheinlich zumindest mal Backup vom aktuellen Backup sein oder vielleicht sogar noch einen Start bekommen. Also das ist eine Trading News in dieser Woche.
Aber was mache Houston? Was mache Houston? Du holst CJ Gardner-Johnson und Cam Robinson und strukturierst da Geld hin oder schiebst Geld hin und her und dann sind sie nach zusammen 4 Wochen nicht mehr da. Der eine war letztes Mal schon weg, jetzt ist der andere weg. Also Texans Offseason Schaut jetzt schon nicht so wirklich gut aus.
Also, wenn die so weitermachen, weil du magst ja immer diese Fußballvergleiche so, wenn die so weitermachen, wird aus Houston
Texans... Oder Labbadia.
Nein, ganz... aber fast. Houston BSC, wenn du verstehst, was ich meine, oder Hertha Texans, die auch viel Geld in Spieler gesteckt haben, halbes Jahr später sind sie weg, unter anderem... Na egal, lassen wir das.
Geißelst dich heute selber, was ist los? Die selber ja, die ganze Zeit so... Es ist,
ja, der Oktober ist da, ich weiß auch nicht, die Herbstdepression, ich habe keine Ahnung.
So, aber jetzt wirklich zwei traurige Geschichten. New York Giants müssen auf Malik Nabers verzichten, Kreuzbandriss, hatte sich schon angedeutet, ist jetzt bestätigt. Schade. Da werden wir jetzt einen Top-Receiver lange nicht sehen. Hätte mich sehr interessiert, wie sie das mit Jackson Dart einspielt. Das haben wir jetzt nicht wirklich sehen können. Mit Wilson wussten wir, dass er dann das Target ist, wenn es tief geht. Und es ging halt dann leider nur tief. Mit Dart schaut das alles ein bisschen anders aus. Ob das gut oder schlecht ist, vielleicht reden wir da ein anderes Mal nochmal drüber. Mhm. Aber schade, dass Malik Nabers, einer der Top-Receiver, jetzt Saison aus hat.
Ja, das ist richtig ätzend. Und ein anderer Receiver ganz genauso, der aber wohl sehr, sehr gut reagiert hat, auch auf dem Feld schon, hat die Mitspieler nochmal gepusht. Tyreek Hill ist jetzt auch, wurde gerade operiert, einen Tag bevor wir aufgenommen haben. Sämtliche Bänder tatsächlich im Knie, als auch, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, Discolated Knie, ist es ausgekugelt oder Kniescheibe raus, ich glaube, komplett verdreht, dadurch sehr, sehr viele Bänder in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Also die OP ist gut verlaufen, es heißt, es wird wohl auch keine zweite OP geben, das heißt, man hat da gleich alle Bänder und alles, was da verdreht war. Das klingt so ekelhaft, aber es ist einfach leider so.
So war es halt wirklich, es war auch ekelhaft. So, ja,
das war wirklich schlimm, repariert worden, sodass er dann zur Offseason der neuen Saison fit werden soll. Das ist Stand jetzt so. Aber erstmal gute Besserung natürlich auch. Das ist ein herber Verlust irgendwo.
Mal schauen, ob der zur neuen Saison noch bei den Dolphins ist. Erinnerst du dich an meinen Hot Take, dass er nicht die Saison bei den Dolphins beendet? Ehrlich gesagt, habe ich mir was anderes darunter vorgestellt, dass es einen Trade gibt. Das war jetzt nicht, um Gottes Willen, ich wünsche niemandem eine Verletzung, aber ich bin mir nicht sicher, ob der danach noch bei den Dolphins ist. Wenn der ein Post-June-Cut oder ein Trade-Kandidat wäre, dann würde Miami 36 Millionen an Salary sparen. Hätten dann 2026 Deadcap von 16 Millionen, Entschuldigung, und 2027 12,4 Millionen. Fände ich jetzt, wenn du dann Umbruch startest, akzeptabel.
Total. Muss man wahrscheinlich drüber nachdenken, auch wenn er, und das finde ich ja das Kuriose dabei, jetzt in dieser Woche vor dieser Verletzung sein bestes Spiel der Saison hatte.
Das ist ja in meistens dieser, das Groteske dann.
In dieser Woche, da gab es Bilder beim Aufwärmen, wo Tyreek Hill, die gesamte Offense, das gesamte Team, ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war, eine Motivationsrede gehalten hat, hat er vorher auch nicht gemacht. Es schien so, als hätte er jetzt gesagt, okay, wisst ihr was, jetzt erst recht, Dolphins forever, ich mach das, wir kriegen das hin. Und dann hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann diese Verletzung, das ist schon irgendwie tragisch kurios irgendwie auf der Art und Weise.
Und wenn wir gerade noch im News-Part sind, das kommt nämlich jetzt aktuell rein, wenn wir Mittwochnachmittag aufnehmen, jetzt ist es bestätigt, von Schefter, von Rappaport,
wollte ich dir gerade sagen,
Dylan Gabriel. Starting Quarterback der Cleveland Browns. Spult mal schnell zurück. Einfach zum Cleveland Part und denkt euch, das, was wir schon vermutet haben, ist jetzt dann mehr oder minder offiziell. Aber wenn Schefter und Rappaport gleichzeitig announcen, dann ist Dylan Gabriel der neue Starting Quarterback der Cleveland Browns in London gegen die Vikings.
So sieht's aus. Ja. Und dann haben wir noch eine Nachricht O-Line betreffend, weil ich das tatsächlich interessant fand. Cesar Ruiz, den von den New Orleans Saints, der ist jetzt auch auf der IR-Liste mit einer Knöchelverletzung und da weiß man immer nicht genau, wie hoch und wie schwerwiegend das ist. 4 bis 6 Wochen wird er raus sein, ein weiterer Verlust dann auch für die Saints. Das wollte ich euch nochmal mitgeben an Verletzung. Und was wir nicht in die Liste eingetragen haben, aber Bucky Irving gilt es zu beobachten an der Stelle. Stichwort Verletzung, ähnlich wie bei Lamar, auch da Knöchelverletzung, da wird noch geguckt, was er da alles für machen kann, ob der dann spielen wird oder nicht, muss man sehen.
Ich sehe es gerade bei Rappaport, also Stefanski hat wohl die Spieler im Teammeeting schon informiert, dass es Dylan Gabriel wird. Dann können wir davon ausgehen, dass es jetzt nicht nur 99,9% sind, sondern 100%.
Und Flecko Nummer 2, ne, als Backup, glaube ich, habe ich gelesen, aber... Ja,
auf der Bench, also genau auf dem, glaub schon, dass Sanders das ist noch nicht, so weit geht er noch nicht, Stefanski, dass er beide Youngsters wird auch noch kommen in dem Jahr.
So, was haben wir in dieser Woche noch? Thursday Night Football,
heißes, geiles Duell.
Schönes Divisionsduell, die San Francisco 49ers bei den Los Angeles Rams in der Nacht eigentlich von Donnerstag immer auf Freitag um 2:15.
Immer viele Punkte, 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 wenn die aufeinander treffen. Egal, ob Goff da der Quarterback war oder Stafford oder wie auch immer.
Und man muss natürlich gucken, Purdy fühlt sich so ein bisschen immer noch angeschlagen, Pearsall, Jennings und so weiter und so fort, das Thema kennt ihr. Dann haben wir sonntags London Game, das haben wir gerade schon gesprochen, Dylan Gabriel also mit seinem ersten NFL-Start für Cleveland in London gegen die Minnesota Vikings. Sonntag hostest du diese Woche, bist Moderator von der NFL Endzone, unserer deutschen NFL-Konferenz, ab 18.30 Uhr. Und dann haben wir zwei Einzelspiele, Houston, Baltimore um 19 Uhr und Tampa Bay Seahawks um 22.05 Uhr.
Auch gut.
Auch das sehr, sehr interessant. Dinge. Ja, absolut richtig. Sunday Night Football, glaube, da ist die Favoritenlage geklärt. Es ist Buffalo Bills zu Hause gegen die Patriots. Und dann Monday Night haben wir ja schon kurz drüber gesprochen mit der Überraschung oder dem positiven Eindruck der Jacksonville Jaguars gegen die Kansas City Chiefs.
So ist es. Dann geben wir jetzt zum Schluss noch ein, zwei Klänge von Bad Bunny, wenn du ihn kennst. Was macht er für Musik?
Ja. Oder so, in die Richtung geht das doch.
Das war die schlimmste Reggaeton-Version ever.
Für mich im Kopf dachte ich so, geil, ich habe es genau im Kopf, wie die Melodie geht, kommt aber beim Mund nicht raus. So
ich ist bin manchmal. Mir sicher, dass genau in deinem Kopf ist. Was hier rauskam, war furchtbar. Dementsprechend danke dafür zum Schluss. Ciao.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.